Astringendo, der Podcast des Wiener Konzerthauses zum neuen Streichquartettzyklus String.
Wir freuen uns, dass Suye Park uns in Zukunft vervollständigen wird an der ersten Geige.
Von schwebender Eleganz bis zu pochender Dramatik. So weit reicht der programmatische Bogen in der vierten Folge von Stringendo, dem Podcast des Wiener Konzerthauses zum Streichquartett-Zyklus String. Ich bin Barbara Alhutter, Redakteurin des Wiener Konzerthauses, und ich lade Sie ein, mit mir vom flirrenden Paris des Ferenc Jäckel und Claude Debussy in das aufgewühlte Moskau der Nachkriegszeit zu Dmitri Schostakowitsch zu reisen.
Offstage. Einblicke in das Leben und den Quartettalltag der Künstlerinnen und Künstler.
Wenn wir bei dieser Metapher des Reisens bleiben, dann sind meine Gäste in dieser Folge zugleich unsere Reiseleiterin und unser Reiseleiter. Es handelt sich um Antonia Rankersberger und Zhang Lü, die zweite Geigerin und den Bratschisten des Simply Quartet. Liebe Antonia, lieber Zhang, schön, dass wir uns heute wiedersehen im neuen Salon und ihr euch Zeit genommen habt für unser Gespräch.
Freue mich.
Danke, liebe Barbara. Freuen uns sehr.
Wir sprechen diesmal über euer zweites Konzert im Zyklus String am 12. März im Schubertsaal des Wiener Konzerthauses. Aber da unser letztes Gespräch schon sehr lange zurückliegt, wollte ich einfach mal nachfragen, wie es euch seither ergangen ist. Was hat euch beschäftigt, Antonia?
Also wir hatten eine recht turbulente Zeit in der Zwischenzeit, weil unser erster Geiger, Dan Fung Shen, wird das Quartett verlassen. Und wir waren in den letzten Monaten sehr intensiv damit beschäftigt, eine Nachfolge für ihn zu finden und dürfen jetzt auch mit Zufriedenheit feststellen, dass uns das gelungen ist und dass wir eine sehr tolle Nachfolge für Danfung gefunden haben und uns sehr freuen, dass wir schon das zweite Zykluskonzert mit der neuen ersten Geigerin bestreiten dürfen.
Ich stelle mir vor, das ist bestimmt eine sehr große Veränderung für euch als Quartett. Andererseits ist es ja beim Simply Quartett auch so gewesen, dass ja schon sehr lange besteht, dass es auch schon Mitgliederwechsel sehr erfolgreich gemeistert hat. Also Ivan kam ja 2016 zum Quartett, du, liebe Antonia, 2018. Wie verhält es sich mit dem Mitgliederwechsel bei der ersten Geige?
Ja, das ist eine gute Frage. Danfung ist eigentlich das einzige Gründungsmitglied des Simply Quartets, weil Zhang, so wie ich das verstanden habe, erst nach ein oder eineinhalb Jahren nach der Gründung dazugekommen ist. Und wir sind natürlich in dieser ganzen Zeit als Gruppe wirklich eng zusammengewachsen und haben unsere ganze Klangvorstellung zusammen aufbauen können, unseren Fokus, unsere Arbeit miteinander geteilt, so viele Reisen zusammen erlebt, auf so vielen Bühnen gespielt. Und das ist natürlich dann schon ein großer Einschnitt und eine riesige Veränderung für eine Gruppe. Aber ich glaube, dass ich das auch im Namen meiner Kollegen so sagen darf, dass wir uns sehr freuen und auch mit einer großen Motivation und Neugierde in diese neue Phase starten möchten und uns einfach von der wieder ganz anderen Musikalität des neuen Mitglieds inspirieren lassen wollen und dann sehen wollen in weiterer Folge, welchen Einfluss das auf die Gruppe hat. Weil natürlich sind wir drei sehr eng zusammengewachsen und haben ja möglicherweise eine sehr einheitliche Vorstellung von gewissen Genres oder von einer musikalischen Arbeit. Ja, jetzt wird das natürlich wieder ein bisschen über den Haufen geworfen und wir müssen uns dann ganz neu aufstellen.
Wie muss man sich denn den Auswahlprozess vorstellen, lieber Shang?
Also wir haben eigentlich schon einige Monate so mit unterschiedlichen Geiger und Geigerinnen so ausprobiert. Am Ende war die Entscheidung auch nicht so leicht. Also zum Glück haben wir sehr gute Geigerinnen gefunden und jede sind anders. Aber ich finde, das für uns war ein bisschen aufwendig. In den letzten paar Monaten, wir haben so, da muss man mit ein paar Kantaten mit denen spielen, ein paar mit anderen spielen und auch mit unterschiedlichen Programmen. Es ist noch aufwendiger, wenn man mit dem gleichen Programm. Gott sei Dank, meistens haben wir eh die Chemie gehabt, aber manchmal trotzdem gibt's einiges unterschiedliche so Timing, Gewohnheit oder so. Für mich, was sehr inspirierend ist, durch diesen Prozess bin ich auch sehr motiviert oder sehr inspiriert und neugierig. Ich finde, wenn man so lang zusammen gespielt, ist es gut. Wir bleiben immer wach, wir sind immer munter. Ja, aber es gibt mehr und weniger, man hat manchmal so das Gefühl, okay, es funktioniert so, sowieso so in dieser Art. Und jetzt mit dieser stressigen Zeit, man erkennt sich selbst wieder neu und ich sehe, das ist ein Glück im Unglück.
Und welche Rolle spielt denn das Künstlermanagement bei solchen Entscheidungen? War das integriert bei der Auswahl der Kandidatinnen oder schlussendlich bei der Entscheidung?
Jein. Also die Kandidatinnen haben wir selber ausgewählt und auch in Absprache eigentlich mit unseren früheren Professoren, die uns da auch ja, Tipps geben konnten und gesagt haben, ah, okay, versuch das einmal mit ihr oder mit ihm. Das könnte künstlerisch gut passen oder überhaupt gut passen. Das Management hat uns dann einfach so mit dieser Timeline, also mit diesem zeitlichen Ablauf ein bisschen unterstützt, so wie man das, also das ist natürlich sehr individuell auch, wie schnell oder wie intensiv man eine Kandidatin oder einen Kandidaten ausprobieren möchte. Weil wir haben auch von unserem Management gehört, dass manche das so machen, dass sie viele Leute zu einer ersten Proberunde einladen und dann einfach mal ein Stück zusammen proben. Und dann kommen gewisse Leute sozusagen in die zweite Runde und werden dann ein Konzert gemeinsam spielen. Und wir haben uns gedacht, dass wir das eher so machen, dass wir ein Konzert oder mehrere Konzerte auswählen und dann ein Ziel haben, auf das wir hinarbeiten können. Also dass man eigentlich mit einer Person diesen ganzen Prozess durchlaufen kann. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Unser Management hat uns dann einfach geholfen und gemeint, okay, bis zu diesem Zeitpunkt wäre es irgendwie schön, wenn man schon eine Richtung für sich selbst entscheidet und vielleicht auch ein bisschen gepusht, dass wir das einfach im Kopf behalten, wie das mit dem Wechsel vonstatten gehen kann. Wir hatten natürlich das große Glück, dass Dan von uns noch ziemlich viel Zeit gegeben hat für diesen Übergang, weil es kann auch sein, dass ein Quartett plötzlich in der Situation ist, zu dritt dazustehen, von einem Tag auf den anderen. Und wir hatten eigentlich eine ziemlich lange Übergangszeit und haben dann eben mit ihm auch noch gewisse Konzerte gespielt, auf wichtigen Bühnen oder mit speziellen Programmen, wo wir zum Beispiel Bartoks fünftes Streichquartett, wo das verlangt wurde, das haben wir dann mit Dan Fong gespielt, weil das ist dann nicht so einfach, mit einer neuen Geige einzustudieren. Und genau, da haben wir einfach so abgewogen mit dem Management auch, wie man das am besten einteilen kann.
Und wollt ihr uns an dieser Stelle auch verraten, wer die neue erste Geige bei euch ist, Antonia?
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass Suye Park uns in Zukunft ja, vervollständigen wird an der ersten Geige.
Und wie habt ihr sie kennengelernt oder kanntet ihr sie schon von früher, vom Studium vielleicht?
Genau, also die Soyer hat bei meinem alten Professor Ulf Wallin studiert. Ich glaube schon seit sie 9 war eigentlich. Und jetzt ist sie auch seine Assistentin in Berlin geworden. Und Soyer war ein Jahr, glaube ich, auf Erasmus in Wien. Und da habe ich sie schon ein paar Mal getroffen. Aber eigentlich haben wir nicht so viel Kontakt gehabt. Und dann, wie das irgendwie bekannt wurde, haben wir natürlich Ulf auch gefragt, ob er Empfehlungen hat. Und er hat uns dann gesagt, er hat schon mit Soyer geredet und sie wäre sehr motiviert und sehr begeistert, um das auszuprobieren. Und wir haben gesagt, ja, unbedingt.
Und in der neuen Konstellation mit Soyer werden wir euch dann am 12. März schon im Konzerthaus bei String erleben können.
Ja, genau.
Freue mich schon.
Wir uns auch.
Der Kurzfragenblock.
Was fällt euch denn spontan zu folgenden Begriffen ein? Shang, magst du vielleicht beginnen?
Okay, probier ich.
Entwicklung.
Musikalisch, das hat mit Debussy zu tun. So, Debussy ist das allererste französische Stück für Simply Quartett.
Lautstärke.
Ja, Lautstärke, Ivan, ja, gut.
Logik.
Logik, Antonia.
Balance.
Not me.
Und Winter?
Winter? Schostakowitsch.
Vielen Dank. Nun zu dir, liebe Antonia. Veränderung?
Mühsam.
Stille?
See.
Kontrast?
Instrumente.
Intuition?
Bauchgefühl.
Schnee?
Skifahren.
Danke sehr.
On stage.
Im vergangenen November habt ihr mit einem von Haydns Sonnenquartetten und mit Smetanas Quartett Aus meinem Leben ja den Zyklus String sehr mitreißend und auch ergreifend eröffnet. Beim dritten Zykluskonzert am 12. März widmet ihr euch Claude Debussys Streichquartett und Dmitri Schostakowitschs dritten Streichquartett Opus 73. Beginnen wir mit Claude Debussy.
Zur Entstehungsgeschichte und Aufführungshistorie von Claude Debussys Streichquartett in G-Moll, Opus 10 im Wiener Konzerthaus. Dieses Streichquartett entstand im Jahr 1893. Die Uraufführung erfolgte am 29. Dezember 1893 in Paris durch das Isaï-Quartett. Debussys Freund Paul Ducasse beschrieb anlässlich der Uraufführung die Bedeutung des Werks folgendermaßen. Alles darin ist klar und deutlich gezeichnet, trotz großer formaler Freiheit. Debussy zeigt eine besondere Vorliebe für Verknüpfungen klangvoller Akkorde und für Dissonanzen, die jedoch nirgends grell, vielmehr in ihren komplexen Verschlingungen fast noch harmonischer als selbst Konsonanzen wirken. Die Melodie bewegt sich, als schreite sie über einen luxuriösen, kunstvoll gemusterten Teppich von wundersamer Farbigkeit, aus dem alle schreienden und unstimmigen Töne verbannt sind. Ein paar Jahre später schilderte Claude Debussy in einem Brief an den Dichterfreund Pierre Louis vom 22. Jänner 1895 seine Eindrücke der Weltausstellung 1889 in Paris, die nicht zuletzt auch sein Streichquartett beeinflussten. Mein guter alter Freund, erinnere dich an die javanische Musik, die alle Nuancen enthielt, selbst solche, die man nicht benennen kann, bei der die Tonika und die Dominante nichts weiter sind als nutzlose Hirngespinste zum Gebrauch für Heulsusen, die nicht verständig sind. Die Erstaufführung im Wiener Konzerthaus erfolgte am 2. April 1914 durch das KP-Quartett. Im Oktober 1979 wurde es erstmals durch das Alban-Berg-Quartett aufgeführt. Bisher gab es 83 Aufführungen dieses Quartetts im Wiener Konzerthaus, darunter Interpretationen vom Alban-Berg, Hagen, Artemis und Belzer-Quartett und ebenso vom Quador Eben.
Claude Debussy gilt ja als Hauptvertreter des Impressionismus. Was bedeutet das für die Musik im Allgemeinen bei Claude Debussy und für das Streichquartett im Speziellen, liebe Antonia?
Ja, also jetzt, wo ich gerade von diesem Kurzfragenblock so intuitiv eingestellt bin, fallen mir dann sofort so Gemälde von Monet ein und so ein Seerosenteich oder diese vielen kleinen Schichten von Farben, die so übereinander gelegt und komponiert sind und dann irgendwie so ja auch schimmern oder sich gegenseitig verstärken und wieder etwas wegnehmen und auch irgendwie eine Art Pastellton, der aber auch sehr naturalistisch sein kann. Wenn man diese Brücke zu Debussy schlägt, dann ist das einfach eine ganz neue oder ganz andere Klangfarbentechnik, die wir versuchen müssen, in die Komposition hineinzubekommen. Also für uns als Quartett und als Klangkörper so etwas darzustellen, das finde ich persönlich sehr spannend und eine große Herausforderung, erstmals, wie Chang schon erwähnt hat, der französischen Musik zu widmen. Für mich ist dieses Stück schon lange ein Traum, eigentlich schon von meiner ersten Saison mit Simply Quartet, dass wir einmal das Debussy-Streichquartett spielen und freue mich besonders, in diese Welt eintauchen zu dürfen.
Und wovon ließ sich Debussy für seine Komposition beeinflussen, Chang?
Ich liebe dieses Stück seit im Studiumzeit, weil ich oft gehört habe. Und für Anfang natürlich bin ich sehr fasziniert mit der besonderen Farbe, also harmonische Farbe und so, von diesem Stück. Debussy oder Französisch dieser Zeit, so Debussy Ravel hatte schon einiges von zum Beispiel Orient-Musik so beeinflusst, sehr stark. Ich finde dieser Tambourine Chinoise von Kreisler zum Beispiel, das ist wirklich mit der chinesischen Art, chinesischem Humor sogar. Aber das ist nicht rein chinesische Sprache, aber es jetzt mit so einer wienerischen Blut so erscheint, das kann man nicht beschreiben. Das ist für mich eine Magie und ein Wunder. Und solche Wunder finde ich bei uns jetzt mit der Debussy, habe ich auch gleich so eine Wahrnehmung.
Also Chang hat ja schon erwähnt, es kommen da unterschiedliche Stile in der Musik zusammen bei Debussys Streichquartett. Kannst du das noch ein bisschen näher ausführen, Antonia?
Genau, also ich kann mich erinnern, dass zu dieser Zeit in Paris diese Weltausstellung stattgefunden hat und wo eigentlich sehr viele Künstler davon beeinflusst worden sind. Und eben auch viele Instrumente aus ferneren Ländern und Klangvorstellungen oder auch, also denke ich, bestimmt pentatonische Elemente, die auch da vorkommen. Und zum Beispiel Gamelan-Musik aus Indonesien, also dieses ganz witzige Klirren irgendwie, das fließt da alles zusammen. Und natürlich dann kombiniert mit dieser Ende 19. Jahrhundert, diese sehr entwickelte Harmonik, die ja auch in also westlicher Musik einfach immer weiter entwickelt wurde und diese impressionistischen Klangfarben und das ist also hochinteressant. Zur Veranschaulichung der Pentatonik in Debussys Werk spielen Chang und ich eine kleine Stelle aus dem ersten Satz. Thank you. als nächste Stelle werden wir den Beginn aus dem zweiten Satz mit der Satzbezeichnung assez vif et bien rythmé spielen, das heißt so viel wie sehr lebendig und sehr rhythmisch. Und da wollen wir auch veranschaulichen, wie diese Klänge der Weltausstellung und diese Gamelan Pizzicato, wie sich das auf unsere Instrumente übersetzen lässt.
Wie geht denn Debussy mit der seit Haydn so tradierten klassischen Form des Streichquartetts um, Chang?
Oh, das ist ganz andere Sprache jetzt, finde ich. Ja, zum Beispiel, wenn ich Beethoven spiele, beim Schumann sogar manchmal, in der Probe kann ich noch mit Haydn was zu verbinden. Debussy, finde ich, ist wirklich eine ganz andere, neue, wirklich Adventure für mich. Also, beim Debussy-Spieler habe ich Haydn total vergessen. Bitte versteht das in guter Sinn.
Chang hat vorhin ja schon die unterschiedlichen Harmonien auch angesprochen bei Debussy. Welche Herausforderungen stellt das Werk an euch als Interpretinnen und Interpreten, Antonia?
Also ich denke, dass es auf jeden Fall mit der Balance der Instrumente zu tun haben wird, weil auch die Innenstimmen sehr beschäftigt geschrieben sind. Und ich habe jetzt schon viel meine eigene Stimme geübt und das ist doch gar nicht so einfach mit oftmals Triolen oder Dreiklangszerlegungen, trotzdem eine Klangfarbe von einem Akkord im richtigen Moment rauszubringen. Und dabei die anderen nicht zu stören, die gerade irgendeine schöne Kantilene spielen oder einen Dialog der anderen Instrumente. Und sich auch selber ein Bild von diesen harmonischen Klangfarben zu machen. Also dass man, weil wir sind auf diese Frage mit Haydn jetzt zurückzukommen, sind wir es eigentlich nicht, also von Haydn sicher nicht gewöhnt, dass das immer so ineinander fließt und natürlich auch agogisch sehr viel passiert und man eigentlich sehr oft mit dem Tempo nach vorne gehen muss, zurückgehen muss, eine Überleitung und dass irgendwie alle Stimmen gleichermaßen mitkommen. Also das ist sicher eine große Herausforderung, ohne dass das irgendwie sperrig oder eckig klingt. Ja, also so wie ein Fluss oder ein Bach ineinander und trotzdem diese Präzision bewahren, wo welche harmonischen Elemente doch deutlich hervortreten müssen. Ja.
Für mich ist eine schwere Balance zwischen Selbstüben und Zusammenspielen. Besonders als, so wie Antonia sagte, als Mittelstimme, weil wir haben so viele schnelle Passagen, das ist eigentlich nur für Effekt. Wenn man selbst üben, muss man genau üben, muss man alle Noten schaffen, wie möglich, ja. Zwar, gibt's wirklich ein paar Stellen, nicht wirklich so spielbar ist, für mich fast. Also, aber, und dann, wenn man selbst üben, muss man wirklich so schaffen, das Beste versuchen, so alle schaffen. Aber eigentlich mit dieser Gedanke beim Zusammenspielen funktioniert doch nicht gut. Also beim Zusammenspiel, da hat man erst mal das Gefühl, okay, es ist wirklich wie in dieser Gemälde. Wenn man nur will, dort so ganz klar, so ganz genau spielen, dann ist diese Schönheit oder diese Farbe, ich werde nicht sagen, dass Farbe ist weg, sondern das ist überhaupt keine Farbe. Gleichzeitig finde ich auch diese Magie, spüre ich so physisch sogar in der Probe, spüre ich diese Magie, wie solche Gemälde von Monet sieht, ja.
Jetzt spielen wir den Beginn aus dem dreiten Satz aus Claude Debussys Streichquartett mit der Satzbezeichnung Andantino, doucement, expressiv, also sehr zärtlich und ausdrucksvoll. Das beginnt gleich mit Dämpfer.
Wie war denn die Reaktion des damaligen Publikums, Antonia?
Ja, also so wie man sich auch irgendwie vorstellen kann, wenn man als Mittelstimme dieses Stück übt, war das für die Zeitgenossen damals auch sehr schwierig zu spielen und offenbar auch für das Publikum schwierig zu hören zu dieser Zeit. Aber das hat sich eigentlich dann in diesen ja, mehr als 100 Jahren eigentlich so durchgesetzt und bewiesen, was das für ein wichtiges und wunderbares Werk eigentlich ist. Und da sind wir sehr froh, dass es trotzdem von den Quartetten behalten wurde und so in unsere heutige Welt, in diesen Kanon gebracht wurde.
Gut, dann gehen wir von diesem Meilenstein, Claude Debussys einzigem Streichquartett, weiter mit unserer Reise und wechseln nach Moskau zu Dmitri Schostakowitsch, der im Laufe seines Lebens ja 15 Streichquartette komponiert hat.
Zur Entstehungsgeschichte und Aufführungshistorie von Dmitri Schostakowitschs drittem Streichquartett in F-Dur, Opus 73. Dieses Streichquartett entstand im Jahre 1946. Dmitri Schostakowitsch widmete sich erst spät der Gattung des Streichquartetts. Sein erstes Quartett komponierte er 1938, meinte diesbezüglich aber sehr selbstkritisch: Zu schreiben begann ich es ohne besondere Ideen und Gefühle, überzeugt, dass sowieso nichts daraus werden würde. Das Quartett ist nämlich eines der schwierigsten Musikgenres. Dann aber folgte ein Quartett dem nächsten, bis es schließlich 15 Quartette waren. Das letzte Streichquartett entstand 1974. Die Uraufführung war am 16. Dezember 1946 in Moskau. Gespielt wurde sie durch das Beethoven-Quartett, dem dieses Werk auch gewidmet wurde. Die erste Aufführung im Wiener Konzerthaus erfolgte am 20. Februar 1989 durch das Glinka-Arenkow-Quartett. Bisher wurde Dmitri Schostakowitschs drittes Streichquartett in F-Dur 17 Mal im Wiener Konzerthaus aufgeführt. Unter anderem vom Borodin, Hagen und Belcher Quartett.
Welche Bedeutung hat denn die Gattung des Streichquartetts im Schaffen von Dmitri Schostakowitsch, Chang?
Da interpretiere ich mit meiner Art. Schostakowitsch ist so bescheiden. Er schreibt nur einer weniger als Beethoven.
Kannst du auch etwas zur Entstehungsgeschichte und dem Kontext des dritten Streichquartetts erzählen, Antonia?
1946 komponiert, war dann irgendwie der Schrecken des Zweiten Weltkrieges gerade vorbei. Und diese Form oder diese Struktur ist ja fast wie eine Bogenform, obwohl der vierte Satz, also der langsame Satz, dieses wie ein eigentlich musikalisches Requiem-Attacke in den letzten Satz, den fünften Satz, übergehen. In der Mitte ist ein schneller, ein ganz charakteristisch brutaler Satz, was man auch zu diesen Stilelementen vielleicht noch hinzufügen kann. Ist dieses Verhältnis zu dem Marschthema im zweiten Satz, der aber doch irgendwie parodistisch wirkt in Bezug auf die marschierenden Soldaten, die dann zum Glück das irgendwie schon abgeschlossen hatten zu dieser Zeit. Im ersten Satz gibt es dann doch wieder irgendwie dieses beschwingte, fast tanzartige, rhythmische Element. Und eigentlich ist für mich dieses ganze Stück, es hat so leichte, witzige Elemente und diesen wirklich furchtbar emotionalen und traurigen vierten Satz. Wir spielen jetzt aus dem dritten Satz ein zweite Geigen-Solo. Und das soll ein bisschen diesen maschinellen Charakter veranschaulichen, in dem dieser Satz gehalten ist.
Und wie interagieren die einzelnen Stimmen bei Schostakowitsch, Shang?
Bei Schostakowitsch finde ich besonders, da gibt es so viele Kontraste zwischen gegenseitig, gemeinsam und allein. Also diese Stelle, wo ich später vorspiele, wert, finde ich immer, das ist wie, ich stehe mich so wie auf die Bühne, so wie, in jedem Konzert finde ich so, ist die Bühne plötzlich so dunkel und nur ein einsames Licht auf mich scheint. Ja. Und aber das ist nicht die einzige Stelle für dieses Stück. So. Und wenn wir reden Schostakowitsch zu einzelnen Stimmen, das würde ich sagen, sogar bei Schostakowitsch manchmal, das kann ich manchmal an Haydn denken. Manchmal bei Schostakowitsch ist wirklich so postmodern. Ich meine, es kann sein, manche Sachen so modern wie Rockmusik. Und manche, zum Beispiel letzter Satz vom dritten Streichquartett, für mich ist so Jazzmusik auch drinnen. Und vierte ist Choral drinnen. Und erster Satz ist wie Filmmusik. Aber wenn man genau in der Probe so quartetttechnisch zu sehen, das ist nichts anderes wie Haydn, finde ich. Und mit was wir in Wiener Schule gelernt, ich glaube, das können wir alle in Schostakowitsch, also Streichquartettprobe, können wir gut benutzen. Wir spielen jetzt eine Stelle auch vom letzten Satz des Schostakowitsch dritte Quartett. Das wäre eine Stelle, zum Beispiel ein Beispiel, so dieser freche Pizzicato, also mit ein bisschen so von Jazzmusik inspiriert.
Wir spielen jetzt eine Stelle aus dem fünften Satz aus Schostakowitschs Streichquartett. Und das ist eigentlich ein ganz guter Kontrast zwischen diesen aufregenden maschinellen Begleitfiguren und dem Requiem, das irgendwie noch mitschwingt.
Und Welchen persönlichen Zugang habt ihr zu dem Werk? Also Zhang hat schon ein bisschen ausgeführt, es ist einerseits diese Kontraste, jeder Satz ist anders, jeder Satz hat sein Unikum. Andererseits spürt man auch noch Papa Haydn ein bisschen in der Musik, gleichzeitig die Postmoderne. Hast du noch irgendwelche Geheimnisse oder versteckten Botschaften für dich entdeckt, Antonia?
Ah, sehr gute Frage. Also der Schostakowitsch für mich persönlich war dieses dritte Streichquartett eins der ersten Quartette, die ich mit dem Symphonie-Quartett einstudiert habe. Das haben wir vor beinahe 8 Jahren schon einmal im Repertoire gehabt. Dieses Stück haben wir dann auch beim Nielsen-Wettbewerb und in Bordeaux gespielt und das war natürlich sehr aufregend und ich kann mich irgendwie noch gut erinnern, dass das für mich immer so einen, das klingt irgendwie falsch, aber fast einen entspannten Stellenwert hatte, im Kontrast zu den anderen Stücken, weil ich einfach von dieser Reinheit und Klarheit der Akkorde oft sehr mitgerissen bin. Also wir haben uns zumindest in unserer Interpretation für eine eher vibratolose Tongebung entschieden an vielen Stellen. Und das finde ich dann passt so gut dazu, dass die Geigen immer wieder zusammenkommen und auch mit diesem Rahmen mit dem Cello, dass man diesen Akkord, diese Akkorde sehr klar hört, die Harmonien sehr klar hört und auch diese, zum Beispiel der Anfang vom ersten Satz, eben wie du gesagt hast, fast wie Haydn, so transparent und kein wienerischer Walzer oder kein wienerischer Tanz, sondern ein fast neurotischer Tanz. Also das ist jetzt meine ganz subjektive Empfindung. Und das ist einfach für mich so eine spezielle, so ein spezieller Stil und macht großen Spaß, das zu spielen. Und heute haben wir sogar diesen letzten Satz ein bisschen geprobt vorhin. Und da habe ich mir gedacht, im fünften Satz, das ist wirklich, da kann man fast ein bisschen faul werden oder fast betrunken, wenn man diese so ein bisschen schwebend.
Ja,
mit diesem Triolenrhythmus und ja.
Ja, 9 Uhr in der Früh wollte Antonia schon, dass wir ein bisschen faul zu sein.
Die Lieblingsstelle.
Gibt es denn in den beiden Werken Stellen an und von denen ihr als Musikerinnen und Musiker besonders emotional berührt seid oder die eurer Meinung nach besonders signifikant sind?
Zum dritten Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch spielen wir zuerst zwei so Stellen vom vierten Satz. Also das Thema beginnt mit eigentlich zweite Geige, Bace und Cello unisono. Und es ist in C-Small sehr heftig. Also, beziehungsweise C-Small im Barock, wenn man mit Barockmusik so zu beziehen, das ist eine Todtonart. Am Ende spielt der Bace so allein das Thema.
Thank you.
Highlights und Zusammenfassung.
In dieser Folge sprechen Antonia Rankersberger und Zhang Lü vom Simply Quartet über eine bedeutende Veränderung in ihrem Ensemble. Dan Fengshen kehrt in seine chinesische Heimat zurück und das Quartett begrüßt nun die Jean Sibelius-Wettbewerbsgewinnerin Suye Park als neue erste Geigerin. Wie muss man sich die Suche und den Auswahlprozess eines neuen Mitglieds vorstellen? Wie lange braucht die Entscheidung und welche Qualitäten muss die Person mitbringen? Das und vieles mehr ist Inhalt dieser Folge. Im Fokus von Onstage steht das kommende Konzert des Simply Quartet am 12. März im Rahmen von String im Wiener Konzerthaus. Die zweite Geigerin und der Bratschist des Simply Quartet geben anhand von Live-Einspielungen Einblicke in die zarten Farbenspiele von Claude Debussys einzigem Streichquartett, das nicht zuletzt von der Pariser Weltausstellung 1889 inspiriert wurde, und illustriert die fesselnden Kontraste in Dmitri Schostakowitschs dritten Streichquartett, das unter anderem die düsteren Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs verarbeitet.
An dieser Stelle noch ein Konzerthinweis, und zwar am 12.03. mit dem Simply Quartett und am 15.04. das Zyklusfinale von String mit dem Leon Coro Quartett. Hier nun ein kleiner Ausblick. Beide Ensembles bleiben dem Wiener Konzerthaus auch kommende Saison erhalten. Mehr dazu aber, wenn das Abo 2026/27 erschienen ist.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer vierten Folge von Stringendo. Meine Gäste waren Antonia Rankersberger und Zhang Lü vom Simply Quartet. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Antonia und lieber Zhang, und natürlich auch dafür, dass ihr mir so frei und offen Rede und Antwort gestanden seid. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es noch nicht getan haben, so dürfen Sie uns gerne abonnieren und weiterempfehlen. Unseren Podcast finden Sie jetzt auch auf unserer neuen Mediathek auf unserer Website konzerthaus.at/mediathek in der Rubrik Hören, auf YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback für uns haben oder Fragen an die Ensembles stellen wollen, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@konzerthaus.at. Damit zum Ausblick. In der fünften und damit letzten Folge von Stringendo, dem Podcast zum Streichquartett-Zyklus String, werde ich mit Mitgliedern des Leon Coro Quartetts über das Zyklusfinale am 15. April sprechen. Bei diesem werden Erwin Schulhoffs 5 Stücke für Streichquartett und Ludwig van Beethovens Streichquartett Opus 131 zur Aufführung gelangen. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Barbara Allhutter, Redakteurin des Wiener Konzerthauses, und ich freue mich schon auf die nächste Folge von Stringendo. Bis dahin, vergessen Sie nicht, die Saiten Ihres Lebens zum Klingen zu bringen.
Stringendo, der Podcast des Wiener Konzerthauses zum neuen Streichquartettzyklus String.